Moin, ihr Sizzler.
Herzlich willkommen.
Nice to meet you, Podcast.
Yo.
Die alte Starbesetzung wieder.
Wir sind endlich wieder da. Ich habe mich sehr aufgeregt und werde auch Julian darüber in Kenntnis setzen in dieser Folge.
Wir haben einen Lauf gekriegt.
Ich bin mal einmal eine Woche nicht da. Fehlt hier was. Schade.
Ja.
Sehr, sehr schade.
Aber ich habe auch erklärt, warum, wieso, weshalb. Und wir haben auch, also es gibt den ultimativen Brombeergate. Es gibt Dinge, die ihr wissen müsst, wenn ihr Brombeeren ernten wollt.
Die sind sehr, sehr, sehr wichtig.
Und ich sage euch, es ging ja nicht nur um Brombeeren, sondern wir haben einfach wieder alles Mögliche besprochen, was ich aber doch durchaus auch sehr gut finde.
Ja, viel Spaß.
Tschüss. Wir können ja mal über irgendwas sprechen.
Auch. Ja, ich habe die direkte Frage an dich, Julian. Leg mal dein Handy jetzt weg, der guckt hier mal privat auf dem Handy.
Nee, ich guck gerade Kommentare auf YouTube, damit ich zwischendurch auch
mal
beantworte.
Ach, so ein Quatsch. Also, ich habe eine Frage an dich. Was war los? Warum gab es letzten Sonntag keinen Podcast?
Gute Frage.
Warum hast du nicht einen aufgenommen mit Alex? Ich muss sagen, ich war nur Montag, Dienstag letzte Woche im Büro, dann hatte ich Urlaub, war ich eine Woche nicht da und habe mich doch arg gewundert, dass Sonntag kein Podcast kommt.
Ja, und das ist das Ding, das ich schon immer bemängel und in letzter Zeit vor allem noch mehr bemängel denn je. Uns fehlt einfach noch eine gewisse Struktur, die wir uns jetzt erarbeiten müssen, weil es nicht mehr anders geht.
Ja.
Also das ernsthaft so, auch mal für euch da, die da draußen zuhören. Ja. Was wir schmerzlich lernen, ist, wenn man ein Unternehmen aufbaut und es immer größer wird und immer mehr Sachen dazukommen, dann muss man in eine Struktur reinkommen. Es gibt ja einen Grund, warum in sehr großen Unternehmen es Teamleiterstrukturen und Teams gibt und so weiter. Und jeder hat seine Aufgaben, teilweise arbeiten viele Teams an einem Projekt und so weiter und so fort. So ist jetzt bei uns nicht, aber vom Prinzip ist es
da
so.
Da will ich auch nicht hin.
Da will ich nicht sagen. Wenn es am Ende so ist, dass es alles Hand in Hand geht, warum nicht? Aber jetzt auf 1000 Mitarbeiter sehe ich mich auch nicht.
Nee, jetzt wenn wir damit schon anfangen, ich möchte nicht in klassische Strukturen rein, wie du sie gerade beschrieben hast, weil das sind immer hierarchische Gebilde, die, zumindest habe ich es noch nicht anders erlebt, ich war auch noch nicht in so vielen Unternehmen, aber in dem einen oder anderen, im Großkonzern, im ganz kleinen Laden, im mittelständischen mal unterwegs und da war es eigentlich überall sehr ähnlich, wo es so Strukturen gab. Es gab halt einen Vorgesetzten, der die Kappe auf hatte und darunter gab es ganz viele, die was gemacht haben und da wurde immer getuschelt und geredet und der ist doof und jeder arbeitet gegen jeden. Da gab es nicht dieses wir arbeiten Hand in Hand, das ist nur in der Vorstellung so, aber am Ende will sich jeder profilieren.
Ja, kann sein, ja. Habe ich so nicht erlebt, Gott sei Dank.
Bei dir ist das doch noch krasser, natürlich.
Ich glaube, in der Konzernstruktur ist es dann vielleicht so.
Das war also.
Aber Flurfunk gab es bei mir auch.
Ja, und bei euch gab es doch vorher auch dieses, gerade im Vertrieb, also ich weiß nicht, ich kann dazu nicht sagen, wie es genau bei euch ist, aber ich bin mir doch recht sicher, dass es bei euch früher in deinem Job auch Fälle gab, wo der eine vielleicht versucht hat, dem anderen was wegzunehmen, weil wenn er es hat, verdient er Geld damit.
Aber da kann ich dir sagen, hättest du auch hier, stell hier noch 6 Leute mehr ein, kommt automatisch.
Ja, das stimmt.
Das ist ja eine Art, wie das kommt dann automatisch, wenn das Klima in der Firma das hergibt. Aber zum Beispiel eine Struktur mit Teamleitern und so weiter zu haben, es gibt irgendwann den Punkt, da musst du das machen.
Ja, dann brauchst du jemanden, der zumindest koordiniert.
Ne? Ja, weil du auch selber, also du wirst nicht mehr, also wir übertreiben jetzt, aber du würdest dann nicht mehr in der Lage sein, mit 50 Leuten zu sprechen einzeln, sondern du fragst dann noch ab das Ergebnis bei einer Person. Und das ist dann auch normal und so weiter.
Das stimmt, ja.
Und das ist dann ja auch, das ist sogar sehr wertvoll am Ende fürs Unternehmen. Weil dann hast du einfach eine klare Struktur auch drin. Davon sind wir weit entfernt. Ja, aber ich sag mal so, wir brauchen eine Struktur in unseren Tagen. Das ist eigentlich eine Sache, die ich eher sehe, was bei uns gerade ein Thema ist, weil es dazu führt, also ich bin da selber sehr stark von betroffen, weil dadurch, dass ich viel in der Kommunikation bin mit Agenturen, im Austausch, teilweise informiere ich mich auch über Themen und spreche dann einfach mal mit externen Menschen darüber und so. Dadurch habe ich relativ viele, wie sagt man, Calls und die reißen mich auch immer aus vielen Dingen raus. Und das ist eigentlich nicht gut. Also das ist einerseits sehr gut, andererseits auch nicht so gut, weil ich das dann auch gerne mal an einem Drehtag habe und dann weiß, um 16 Uhr steht der nächste Call an, also müssen wir bis dahin fertig sein und so. Und deswegen glaube ich, ist es sinnig. Und da bin ich genauso von betroffen wie alle anderen auch, dass man hingeht und sagt, okay, komm, wir haben klare Strukturen, wir wissen, an den und den Tagen drehen wir in der Zeit von bis und da wird nichts anderes stattfinden und gefühlt jedes Handy weggelassen, damit man sich gar nicht mehr ablenken kann, damit man halt in dieser Zeit sehr produktiv ist. Und auch wenn man selber dann eben andere Termine legt, dass ich zum Beispiel weiß, okay, Montags ist der Tag, wo wir mit dem Team besprechen, was steht denn die Woche überhaupt an. Allein das wird eine ganze Menge bringen, wenn man das wirklich kontinuierlich macht, dass man sagt, montags halbe Stunde kurz zusammensetzen, einmal auf den Tisch schmeißen, was ansteht, was wird gedreht, was machen wir. Und das wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir deutlich produktiver sind. Und davon reden wir schon ziemlich lange, aber haben es dann immer nicht so in der Konsequenz umgesetzt. Und ich, jetzt ist bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt will ich es unbedingt, weil mich das nämlich insofern nervt, dass ich weiß, dass wir viel mehr Output haben könnten. Also ich weiß, da liegt quasi unheimlich Potenzial.
Ja, natürlich, ja klar. Das ist außer Frage. Aber die
und für jemanden, der darauf gepolt ist, dass das Kassenhäuschen klingelt, der muss sagen, da liegt Potenzial, das muss gehoben werden.
Das ist so, ist auch so, wenn ich bei dir, die Realität ist leider, und das sprechen wir ja mittlerweile auch aus vielen Erfahrungswerten, und die Realität ist leider doch anders, weil es dann, also ich sag mal so, wir haben ja schon so die eine oder andere Sache probiert nach Vergangenheit mit Strukturen schaffen. Ich glaube, wir bräuchten jemanden, der sich nur darum kümmert, eine Struktur zu schaffen und das auch durchsetzt. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, egal was wir uns so überlegen, dann wird hier mal eine Ausnahme gemacht, ja gut, aber das geht jetzt nur montags, dann können wir halt das Meeting nicht machen, weil dann fahren wir halt jetzt dahin, der Termin ist wichtig. Naja, das ist ja aber auch wichtig, das ist dann Dienstag und das Mittwoch, ach, dann drehen wir halt nächste Woche, und das wird auch immer wieder so kommen, weil jeder wird immer wieder das Gefühl haben, oh, das ist aber ein wichtiger Termin und die können jetzt nur Montag, da müssen wir es den Tag machen. Weißt du, es wird so oder so immer wieder kommen, deswegen glaube ich, ist das mit so... Also so feste Strukturen bin ich eh kein Fan von, dass man immer weiß, an dem Tag ist das, an dem ist das und an dem ist das, weil das, wenn du das so durchziehst, ist dir das nach 2 Monaten todeslangweilig und du denkst dir, was zur Hölle. Aber
null.
Ja, doch, glaube ich schon. Das wird dann eintönig, wenn jeder Tag vorhersehbar ist.
Du weißt ja nie, was am Drehtag passiert.
Nein, das stimmt, aber du weißt dann ganz genau, was für ein Tag sozusagen für ein Potenzial beinhaltet, in Form von, was sind so die Hauptsachen, die du den Tag machst. Ich glaube, das wird halt irgendwann langweilig. Aber es wird bei uns eh nicht dazu kommen. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Du kannst so viel in eine Struktur versuchen zu gießen, wie du willst. Am Ende.
Ich könnte jetzt hier eine Geschichte erzählen, wo Johannes Böttcher zu mir gesagt hat, ich verbrenne mir die Hand, wenn das eintritt. Es ist passiert.
Ja, das ist doch gut. Dann sage ich das doch jetzt einfach auch wieder. Dann tritt es vielleicht ein. Weil am Ende des Tages wird es so oder so immer wieder dazu kommen, dass es wichtige Sachen gibt, dass sich spontan Besuch ankündigt. Da sind wir auch nicht vorgeschützt. So, ne?
Aber ich sag dir eins, wenn wir es hinbekommen, am Anfang der Woche zu sprechen mit allen und zu sagen, so läuft diese Woche ab, und ob wir dann am Dienstag drehen oder am Freitag, ist mir scheißegal, aber es gibt diesen Drehtag und der ist einkalkuliert, dann wird es funktionieren.
Ja, mit Sicherheit. Ich bin da.
1000%.
Was das angeht, bin ich auch, also für mich, großer Fan von, ich würde auch zweimal drehen. Ich würde gerne so viel Content wie möglich haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ihr müsst euch vorstellen, für uns.
Für euch. So viel Content wie möglich für euch.
Genau, das ist ja so eine, also wir können ja mal das euch mal so erklären. Alle, die jetzt hier zuhören, die sind ja eh, gehe ich von aus, immer sehr tief in dem Thema. Die haben da voll Bock drauf. Die ziehen sich eine Stunde lang rein, was wir hier sammeln. Von da mit euch können wir immer sehr, sehr transparent sein. Aber für uns ist es auch ein wirtschaftlicher Faktor. Je mehr Output wir haben, also je mehr Content wir produzieren können, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Kontakten, also mit Menschen in Kontakt treten über das Thema, dass sie sich ein Video angucken, sich eine Story angucken, was auch immer. Und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da neue Menschen dabei sind, die uns eben noch gar nicht kennen. Und dann sich damit beschäftigen mit dem Thema und sagen, ey geil, die machen ja Grillvideos, das mag ich ganz gerne, ich folge denen mal und ich gucke mir jetzt mehr Sachen an. Jetzt irgendwann habe ich auch mal Lust, eine Soße zu kaufen, und irgendwann habe ich auch mal Bock, bei Rewe eine zu kaufen, weil ich es einfach kenne. Und deswegen ist sowas für uns ganz spannend. Die Alternative wäre etwas, womit ich mich auch viel beschäftige, nämlich bezahlte Werbung zu machen. Also nicht, es gab lange Zeiten, da war es nur in eine Richtung, nämlich wir wurden dafür bezahlt, Werbung für andere Unternehmen zu machen. Das ist auch heute noch in Teilen so, aber jetzt ist eher umgekehrt für uns aus unserer Perspektive. Wir sind sogar bereit, eher Unternehmen Geld zu geben, dass sie auch für uns Werbung machen. Also wir haben das quasi umgedreht, den Spieß. Aber wirtschaftlich gesehen ist alles, was wir organisch, also unseren eigenen Content erreichen können, natürlich viel, viel spannender, als wenn ich dafür Geld bezahlen muss, um jemanden zu erreichen. Und ich zahle damit auch Geld, wenn ich jemanden erreiche, weil unsere Arbeitskraft und alles, was hier passiert, unsere Kollegen, die mitarbeiten, natürlich auch Geld kosten, aber es ist trotzdem was anderes.
Ja, definitiv. Ja, klar. Naja, es ist, guck mal, wenn wir mal, wir müssen nur mal 6 Jahre zurückdenken. Da haben wir über Da haben wir schon einen Podcast gemacht, ja. Da hatten wir auch schon einen Online-Shop, aber da haben wir noch nicht drüber nachgedacht, dass wir den Boomster Vollzeit machen und so.
Ja, null. Und wenn man das von rückwärts hören würde, gibt es wahrscheinlich sogar Aussagen dazu.
Ja, genau. Und worauf ich hinaus will, ist, alles steht und fällt ja mit unserem Content. Auch wenn man mit der Zeit das Gefühl hat, dass vielleicht so ein YouTube-Video gar nicht so einen großen Einfluss hat auf, wie viel verkaufe ich jetzt vielleicht im Online-Shop, ist es ein Fakt, dass alles, worüber wir sprechen, nur dadurch entstanden ist, dass wir YouTube-Videos gemacht haben und einen Blog haben, also eine Internetseite. Das heißt, die ganze Grundlage basiert alles darauf. Und wenn man sozusagen diese Basis einschlafen lässt und sich um andere Sachen kümmert und denen höhere Prio gibt und plötzlich das nicht mehr macht, dann würde man die Basis verlieren. Damit würden wir uns selbst beschneiden und auch bescheißen. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir wieder ganz viel gerade dafür tun, um an der Basis weiterzuarbeiten. Wir haben jetzt hier die Terrasse, die haben wir jetzt nicht aus Spaß hier, sondern weil wir da auf Content produzieren, das macht richtig viel Spaß und wir können da, ich finde, das hat auch was mit Feeling zu tun, Content zu produzieren, also ganz viel sogar, weil du willst ja, wir sind ja kein Schauspieler in der Rolle, sondern das, was man macht, muss man in dem Moment fühlen und ich finde, mit der Terrasse hat man das wieder richtig, dieses Feeling, dieses, du bist jetzt da, fängst an zu drehen, es fühlt sich irgendwie richtig und echt an und du bist einfach draußen im Garten und ich glaube, das wird man auch dann merken oder ihr habt das wahrscheinlich schon gemerkt bei den YouTube-Videos, dass die Atmosphäre nicht so, wie soll ich sagen, sehr, sehr locker ist, die ganze Stimmung ist, ist alles sehr, sehr locker und entspannt und gar nichts Gezwungenes oder so. Und ich glaube, wenn man das so weitermacht, wird man auch mittelfristig richtig viel Erfolg mit dem Content wieder haben oder weiterhin haben. Und so haben wir ja auch damals angefangen. Das sieht man generell auch bei Content-Creatern auf YouTube und anderen Plattformen. Solange man eine Sache macht, weil es einem Spaß macht, ist das gut. Wenn man es irgendwann nur noch macht, weil man es muss, wird es nicht mehr gut. Da sind wir zum Glück nicht. Wollen wir auch nie hin. Werden wir auch nicht. Aber ja, so soll das sein.
Ja, total.
Ich habe mich übrigens gefragt, wo wir gerade bei dem Content-Thema sind, ne? Du wirst auch keine Antwort drauf haben, aber vielleicht hast du Gedanken dazu. Wir kennen ja den einen oder anderen großen YouTuber, ne? Mhm. Beispiel Unsympathisch TV, Sascha. Mhm. Der hat ja mindestens ein Jahr lang kein einziges Video online gestellt, ne? Mhm. Ich frage mich, und auch jetzt, er bringt immer mal Videos, so Vlogs auch. Ich weiß nicht, ob du die neuen Videos gesehen hast, ziemlich witzig auch teilweise, ne? Also wo sie wirklich Action machen, richtig krasse Sachen auch.
Ich hab's noch nicht gesehen.
Also wirklich total geiler Stuff. Aber ich habe mich da gefragt, die haben wahrscheinlich vorher sehr viel Geld, oder er in dem Fall und auch andere in dem der Größe sehr viel Geld schon verdient, dass die auch mal 2 Jahre kein Video produzieren können und trotzdem auch noch irgendwie Einnahmen über die alten Videos, aber wie das alles funktioniert, das Konstrukt, weil ja, wenn ich mir vorstelle, wir würden jetzt ein Jahr lang kein einziges Video machen, dann wären wir sowas von irrelevant danach. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dann nach einem Jahr ein Video machen, das wieder geklickt wird und man in dem Jahr auch weiterhin großartig Geld verdienen kann, weil dann würde irgendwann einfach was fehlen, der Content.
Mhm. Darauf habe ich sogar eine Antwort.
Ja?
Ja, das Ding ist, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Da habe ich auch heute, wir hatten vorhin noch Besuch hier, bevor wir aufgenommen haben, da habe ich auch über das Thema gesprochen. Wir haben eine Zielgruppe, also wir erreichen eine Zielgruppe von Menschen, die in einem Alter, sage ich mal, ab 30 beginnt.
Sag jetzt nichts Falsches, hier hören alle zu.
Ja, ich weiß, aber so ab 30 beginnt und teilweise so bis 60, 65 hochgeht, so. Da sind auch Jüngere dabei, da sind sogar auch Ältere dabei, was ich auch ganz witzig fand. Wir hatten mal in meinem Stream jemanden mit 80 sogar.
Ja, Herbert, dabei. Wir wissen, dass du zuhörst. Fühl dich nicht ausgeschlossen, nur weil Julian gesagt hat, dass es nicht bis 80
geht. Ist nur Kernzielgruppe, ja. Also, aber das hat jetzt folgenden, also es hat Vorteile und auch Nachteile. Es hat einen enormen Vorteil für uns, weil das ist eine Zielgruppe von Menschen, die sind im Leben, die wissen, was sie wollen. Die haben vielleicht ein Eigenheim, die haben was auch immer, einen schönen Garten und so. Die haben also die haben alle, sind sehr gesetzt und wissen vor allen Dingen, wo es hingeht und haben auch ein Einkommen in der Regel, was da ist und kontinuierlich da ist, weil sie schon länger im Job sind, vielleicht schon eine Familie haben und so weiter. Und dementsprechend ist das für uns rein mal aus der wirtschaftlichen Brille betrachtet ganz gut, weil wir auch wissen, okay, wenn wir euch jetzt eine Soße zeigen, ihr könnt sie euch auch leisten, so zum Beispiel. Jetzt ist es so, bei Sascha ist ein gutes Beispiel, der wird eine Zielgruppe haben, die unter 30 liegt. Mittlerweile mag sie das verändert haben, aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass er auch sehr viele erreicht, die irgendwo um 20 sind, bisschen unter 20, wo das alles noch anders ist. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Faktor. Die können auch jetzt älter sein, aber die sind groß geworden mit dieser Plattform. Und die wissen, die konsumieren ihn auf Twitch, die konsumieren ihn auf Instagram, die interagieren extrem stark mit seinem Content. Bei uns ist das eine komplett andere Hausnummer. Wenn wir ein Video bringen und da 1000 Daumen drauf sind, dann ist das für uns eine Sache, wo ich sage, boah, krass, gar nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall.
Bei uns wird nicht interagiert, weil die Menschen, die das gucken, die machen Folgendes, die sagen einfach, ich habe einen Fernseher, da schalte ich das drauf an, da kann ich aber nicht großartig kommentieren, machen und tun, ist mir alles egal. Auf dem Handy, ich bin mir sicher, also wenn ich auch bei uns reingucke, ich sehe, wie hoch der Anteil an Fernsehgeräten ist, das heißt, der ist nicht unerheblich hoch.
Dass jemand YouTube über Fernseher
guckt, geil. Ja, kannst du sehen, kannst du alles sehen, ne?
Finde ich wild, aber mache ich zu Hause,
muss ich auch zugeben,
auch manchmal.
Ja, mache ich nur so. Ich mache es nur so. Ich gucke das nur auf dem Fernseher.
Ich mache ich seltenst, aber manchmal mache ich das, ja.
Und auch selbst am Rechner bin ich der Meinung, gucken wir es auch schon gefühlt wie an einem Fernseher. Dieses Interagieren und Schreiben wahrscheinlich noch mehr auf dem Smartphone, weil da bist du eh schon dran und machst. Und das ist bei uns ein Faktor, der extrem reinknallt, weil unsere Videos sind nicht so, dass die viral gehen und auf einmal Millionen Aufrufe und so weiter haben, sondern da ist dieses stetiger Tropfen, höhlt den Stein. Das ist unsere Aufgabe, es immer wieder zu machen. Aber ein Sascha, der findet in allen möglichen Belangen statt. Der hat so viele Kontakte zu YouTubern, die riesengroß sind, die ihn immer wieder irgendwo mit reinnimmt. Er macht bei Formaten mit. Er verschwindet sozusagen nicht von der Bildfläche und hat andauernd wieder irgendwelche Touchpoints mit seiner Community. Und wenn er dann ein neues Video macht, ist bei denen so, okay, geil, er hat mal wieder eins gemacht. Und dann kommt so ein Hype-Faktor. Und unabhängig davon hat er einfach auch schon super viel Geld verdient. 100%.
Naja. Ja, irgendwie muss das ja funktionieren.
Aber die Zielgruppe ist der entscheidende Faktor, warum es bei uns komplett anders ist. Aber hat auch den Vorteil, wir haben daraus ein Unternehmen gebaut. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt.
Man darf es nicht vergessen. Also auch da, das soll jetzt nicht irgendwie dumm und arrogant rüberkommen. Aber ich kenne kein Unternehmen in unserer Größe, das es geschafft hat, national bei Rewe gelistet zu sein und dort Soßen zu verkaufen. Kenne ich keins, mir fällt keins ein. Nicht? Und vor allen Dingen ganz wichtig, was nicht bei Höhle der Löwen war oder irgendwelche medialen großen Aufmerksamkeiten bekommen hat, fällt mir zumindest keins ein. Mag sein, dass es die gibt, aber dann würde ich...
Ja, kann sein, war ja auch nicht. Ja.
Und das heißt auch, also wir haben schon was geschaffen. Uns ist das manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, weil man guckt immer erstmal auf andere und hat das selber so gar nicht im Blick, aber unterm Strich, wenn wir bei uns einen Strich drunter ziehen, kann ich euch sagen, so viel verkehrt haben wir hier nicht gemacht, im Gegenteil, aber man nimmt das halt, wenn man im täglichen Geschäft ist, gar nicht mehr so wahr. Und ich glaube, wir wären sogar in der Lage, wenn wir unseren YouTube-Kanal nicht hätten und YouTube uns den Hahn abdreht, trotzdem stabil weiterzulaufen. Es würde was fehlen, definitiv, und auch was Wichtiges fehlen, aber wir würden trotzdem noch weiterlaufen, bin ich relativ überzeugt von.
Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Klar, die
alten... Es gab Zeiten bei uns, da haben wir kaum Videos gemacht. Haben wir nicht gemerkt. Monetär haben wir es nicht großartig gemerkt.
Ja, weil natürlich die alten Videos da sind. Das darf man nicht vergessen. Und wir haben eine Internetseite, die halt auch auffindbar ist.
Ist relevant.
Das gehört natürlich alles mit dazu. Trotzdem, vielleicht war Sascha auch ein doofes Beispiel. Ich nehme mal Tanzverbot, ne? Kilian. Kennen wir auch ganz, ganz gut. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen oder gesehen auf diversen Events. Ganz lieber, netter Typ. Aber Kilian macht ja auch der hat früher gefühlt jeden Tag ein Video hochgeladen. Der macht nichts mehr. Der macht kein YouTube mehr. Mhm. Ich glaube, bei Twitch ist er inaktiv.
Doch, da ist er aktiv.
Ja, selten, aber manchmal.
Ich denke, er streamt die ganze Zeit jetzt mittlerweile, oder?
Nö. Also ich wüsste nicht, dass er die ganze Zeit streamt. Er streamt manchmal auf irgendeinem Event mal, IRL-Stream oder so.
Okay, krass.
Aber ist jetzt nicht so, dass er ständig aktiv ist.
Aber bis vor
ist.
Einem halben Jahr war er auf jeden Fall nahezu.
Ja, er war eine Zeit lang sehr regelmäßig. Mittlerweile macht er gefühlt aus meiner Wahrnehmung gar nichts mehr, außer mal eine Instagram-Story. Deswegen frage ich mich manchmal, wie das dann trotzdem alles so weiterlaufen kann und funktioniert. Weil
ich sag mal so, er hat über seine wirtschaftliche Lage ein Video gemacht.
Ja, okay, gut, das hat aber andere Hintergründe. Das hat ja nicht damit angefangen, dass er keinen Content mehr hatte. Er hat halt einfach zu viel Geld ausgegeben.
Genau, aber jetzt stell dir mal vor, er hätte das Geld nicht ausgegeben, sondern wäre damit klug umgegangen, hätte er jetzt auch lange nicht arbeiten müssen.
Ja, genau, aber jetzt kommt die Situation, er hat das Geld ausgegeben, hat es nicht und arbeitet trotzdem nicht und irgendwie muss es ja bei ihm weiterlaufen oder er geht halt wissentlich mit einem Lachen da rein, dass er sagt, dann ist es halt bald doof gelaufen. Glaube ich aber auch nicht, weiß ich, also ich weiß es ja nicht, wir kennen die finanziellen Hintergründe ja von den Einzelnen nicht. Ich stelle mir nur immer so die Frage, wie das funktioniert, weil das ist so, als würde Papa Peter morgen sagen, ich gehe erstmal für ein Jahr nicht mehr zu meinem Job und nach einem Jahr komme ich einfach wieder und mache weiter, das ist doch kein Ding. So, wo ich denke, ja, nee, ist klar. Da gab es übrigens mal einen Fall, ne, in Italien, glaube ich. Da hat doch irgendwer, ist, ich glaube, 10 Jahre oder 15 Jahre nicht zur Arbeit gegangen, hat jeden Monat Gehalt kassiert. Echt? Jeden Monat. Das
muss aber ein großer Konzern gewesen sein.
Ja, der ist dann irgendwann aufgeflogen. Oh, gab's so, ich weiß nicht, wenn ihr es jetzt hört, der eine oder andere wird es genau wissen. Ich glaube, es war ein Krankenpfleger oder so. Der ist zig Jahre, ich meine, es war in Italien, nicht ins Krankenhaus. Und irgendwann ist es aufgeflogen und dann war er, hat er den hier gemacht, weil er natürlich das Geld nicht zurückzahlen konnte.
Den hier gemacht heißt Privatinsolvenz.
PI, ja, weiß nicht, ob es das da gibt, aber war dann auf jeden Fall doof gelaufen. Aber du weißt, was ich meine? Ich meine, die haben alle einen anderen Hintergrund. Die sind bekannt, haben vielleicht ein bisschen mehr Geld schon verdient auch und so, aber trotzdem, manchmal frage ich mich, wie funktioniert das, von heute auf morgen von der Bildfläche zu verschwinden, nirgendwo aktiv zu sein, und mit Social Media verdient man faktisch nur Geld, wenn man Social Media nutzt und was postet, was macht, was tut, es sei denn, man hat Produkte, die verkauft werden, sowas wie Knossi und Trimax oder Montana Black mit Gönnergy oder Happy Slice und jetzt Happy Chips, habe ich jetzt gestern ein Video mir angeguckt, die haben ja, das ist ja unfassbar, die haben 10,2 Millionen Chips-Tüten produziert, die jetzt bald überall in jedem Laden stehen. Happy Chips. Hm. Überall. So, weißt du, die könnten jetzt auch aufhören, irgendwas zu machen. Die haben so viele andere Sachen, das läuft ja und wird Geld einspielen. Aber wenn du das nicht hast und nur von Social Media lebst und einfach überall verschwindest für ein Jahr, kannst du aus meiner Sicht doch kein Geld mehr verdienen.
Also die genannten Fälle, die wir hier gerade hatten, die sind smart. Das heißt, sagen wir mal so, da trifft das nicht zu. Aber ich will nicht wissen, wie oft es dazu kommt, dass genau das einfach wissentlich so läuft, dass man dann sagt, ich habe keine Kohle mehr. Ja, da ist so ist viel so. Schein hinter. Es ist so unfassbar viel Schein hinter diesen ganzen Themen. Ich bin selber jemand, der sich zu schnell von ganz vielen Dingen immer erstmal beeinflussen lässt und dann auch so Sachen hinterfrage. Also ich hinterfrage dann bei mir selber dann manchmal Dinge und denke mir so, hä, warum ist das so und was hast du jetzt falsch gemacht oder was heißt falsch gemacht, aber was hast du anders gemacht und so. Und dann irgendwann merkst du so, ach, jetzt verstehe ich das erst. Das ist ja komplett aufgepumpter Blödsinn. Das ist ja gar nicht der Wahrheit entsprechend. Und wenn ich mir, also ich bin auf LinkedIn aktiv, muss man sagen, so LinkedIn habe ich irgendwie Anfang des Jahres für mich so entdeckt, dass ich sage, ich nutze das einfach, poste ein paar Dinge und so. Und je länger ich da aktiv bin, sage ich euch, ey, es ist crazy. Da sind, was da für Geschichten erzählt werden und wie geil alle sind und so. Da erzählt dir keiner was, was nicht läuft. Das ist so wahnsinnig. Das ist doch auf Instagram genau dasselbe. Und es geht immer so weiter. Und das muss man einfach mal sehen. Wenn wir beide uns in einem Podcast erzählen, hinsetzen und sagen, ja, Gewürze. Wie war die Entscheidung, Gewürze zu machen? Wir würden uns jetzt nicht hinsetzen mit breiter Brust und darüber erzählen, so, jetzt in dem Fall können wir euch sagen, Gewürze war so, ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, weil wir einfach super viel dazugelernt haben in letzter Zeit und wir hätten niemals so viel Gewürze produzieren dürfen, wie wir es gemacht haben, einfach
ja,
faktisch.
Ja, das war ein Fehler. Wir mussten es leider so machen, weil du sonst niemanden gefunden hättest, der für dich eine kleinere Menge abfüllt.
Wir sind halt auch immer
Wir haben auf jeden Fall zu viele Gewürze gemacht.
Wir sind auf jeden Fall immer ins Fern unterwegs, wo das wirklich gleich richtig krass ist. Und ich kann euch sagen, da draußen sind ganz viele Menschen, die erzählen eine Geschichte, die nicht mal ansatzweise die Gewürze so produzieren würden und könnten, weil sie einfach immer nur Geschichten erzählen. Ich habe letztens was erlebt, das könnt ihr euch, das darf man gar nicht laut erzählen. Da ist ein Typ, ist ja völlig anonymisiert. Da fährt ein Typ vor mit einem Audi RS6. Ganz neues Teil.
Mhm.
Ne, diese Ballerkiste.
Ja, kenne ich. Die Familienkutsche von Audi, die aber richtig Feuer hat.
Die sehr viel Geld kostet.
Ist der Motor kalt? Gib ihm.
6,5.
6,5.
Nein, auf jeden Fall. So, fährt da vor, ne? Ich kannte diese Person auch nicht. Deswegen ist es auch alles anonym. Fährt vor, steigt aus, schickt einen Wecker ums Handgelenk, steigt aus, strotzend vor Selbstbewusstsein, geht an mir vorbei, so. Und ich denke so, was ist das für ein Dude? War eine Veranstaltung, wo so mehrere Leute wo man ein bisschen netzwerken konnte und so, war ganz spannend. Und ich denke, was ist er für einer so? Weil die Aura um den herum war schon komisch. Und später spreche ich mit jemandem, den ich ganz gut kenne. Und da sagte zu mir, Julian, der da, ich weiß gar nicht, was der hier macht, wie der hier noch rumlaufen kann. Ich sag, der ist mir am Anfang auch aufgefallen. Ja. Sagt er, das ist ein Dude, da läuft der Wagen auf den Großvater, der dement ist und im Pflegeheim sitzt.
Ja, bitte.
Und wenn ich das, und wenn das, also jetzt ist ja dadurch, dass es anonym ist, sowieso erstmal anonym.
Das ist aber richtig kernasozial.
Aber wenn dann, das ne? so sein sollte, und sich, ich habe das ja, ich hinterfrag das nicht und gehe dahin und sage, hey, ist das wirklich so? Aber wenn das so sein sollte, und sich, und ich glaube dieser Person schon, dass da viel dran ist, weil ich auch von anderen ein paar Sachen gehört habe. Und da denke ich mir doch auch, wenn du da, wenn das passiert, dass du so weit gehst, da kann nichts, da kann in deinem Leben irgendwas nur falsch laufen. Da ist irgendetwas, was du brauchst, dass andere sagen, mein Gott, bist du geil. Was hast du alles schon erreicht? Und wenn du nach Hause gehst, bist du ganz traurig, weil du ganz genau weißt, ich habe nur irgendeine ganz wilde Geschichte mir ausgedacht. Und das ist bei Social Media auch ein Thema. Und deswegen denkt man immer so, oh, alle hier groß und bla bla, aber da steckt teilweise entweder gar nichts hinter oder richtig viel. Beispiel Sallys Welt.
Ja, klar.
Eine Sally könnte nicht einfach sagen, ich lasse jetzt Social Media sein.
Nee.
Die ist in einer ähnlichen Situation, ja, ja. wie wir es auch sind. Die kann nicht einfach sagen, ich lasse das weg, weil sie hat eine ganz andere Art von Zielgruppe, da ist gewohnt, dieses, ich kriege ein neues Rezept, ich kriege und so weiter. Und die ist sowas von fleißig und die arbeitet so hart, da ist wirklich jeder Euro, der da kommt, ist absolut verdient und das ist Wahnsinn, was die zum Beispiel
auch bei. Und man kauft auch ihre Produkte, weil man zu ihr eine Bindung, ein Vertrauen aufbaut. Und ich glaube, das Gleiche gilt bei uns nämlich auch, dass wir nutzen halt unser Zeug. Ihr seht ja, dass es uns schmeckt und wir können es halt auch nicht spielen. So, entsprechend wisst ihr, Mensch, dass, da muss was hinterstecken. Und wir haben es ja nun zum Glück ein paar Mal jetzt mit unseren Produkten bewiesen oder gezeigt, dass wir so eine Art 0815-Geschmack haben, der halt auf viele Menschen zutrifft und vielen dann auch schmeckt, was für uns sehr positiv ist. Und ich glaube, deswegen könnten wir das nämlich auch nicht machen. Einfach sagen, wir streamen seit einem halben Jahr, na, nicht ganz, aber so seit 4-5 Monaten würde ich sagen, streamen wir nicht im Moment. Aber
kann ich euch schon mal teasern? Kommt bald wieder.
Ja, kommt bald wieder, haben wir auch wieder Bock drauf und haben jetzt ja auch wieder eine schöne Location. Aber das war ja bei uns zum Glück, oder das heißt zum Glück, das Stream war bei uns immer nur so ein kleines Ding nebenher. Das war, glaube ich, das war der Punkt, da hat man auf jeden Fall jetzt rein monetär gar nicht gemerkt, dass wir jetzt nicht streamen oder so. Ne? Aber ich glaube schon, wenn wir jetzt aufhören würden, Videos zu produzieren, würde man das auch relativ schnell merken. Vielleicht nicht übertrieben krass, aber man würde es merken, dass neuer Content fehlt. Der alte ist ja trotzdem da. Das ist auch sehr schön, dass der bleibt.
Ja, keine Frage. Aber im alten Content, bei uns zum Beispiel, die ersten Jahre sind keine eigenen Produkte drin.
Das stimmt.
Das heißt also, wenn, stell dir mal vor, in unseren ersten 150 Videos sind Produkte von heute drin. Ganz klar, anderer geil. Impact. Ne, haben wir natürlich nicht.
Ich möchte noch kurz übrigens was nachtragen, Julian. Cantanzaro, ich glaube, so heißt der Ort. Eine etwas andere Art des passiven Einkommens hat sich ein italienischer Krankenhausmitarbeiter ausgedacht.
Ah, okay.
Medienberichten zufolge ist der Mann 15 Jahre lang nicht zur Arbeit erschienen und hat trotzdem mehr als eine halbe Million Euro Gehalt verdient. 538.000 Euro. Der hat passives Einkommen, hat dieser Mann durchgespielt.
Der hat durchgespielt.
Als das war 2021, als ich das gehört habe, ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Wie kann man das nicht merken? Da muss doch in der Personalabteilung einer sitzen, der muss Retouren haben oder so.
Nee, der hat sich da immer einen schwarzen Punkt auf dem Monitor geklebt, wo der Name immer aufkam.
Ja, oder der hat sich am Medikamentenschrank bedient, um das auszuhalten irgendwie und war nicht ganz auf der Höhe.
Ja.
Also das ist Wahnsinn.
Ja. Nee, aber tatsächlich, also dieses ganze Thema mit Social Media, da ist auch viel Geschichtenerzählerei dabei. Immer dran denken, eine Geschichte schnell erzählt, aber dann auch zu liefern, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und auch nicht immer ganz einfach. Man muss auch dazu sagen, wir haben es ja auch geschafft, dass Menschen zur Rewe rennen, uns diese Bon schicken, das alles so mitmachen, da auch wirklich dann teilweise sich quasi die letzten Trays noch rauskaufen und dann 6 Soßen und schicken, die in einem Tray stehen und sagen, ich habe es noch bekommen und so. Das machst du ja nicht, wenn du dich nicht mit diesem ganzen Thema beschäftigst und da Bock drauf hast und sagst, okay, die sind irgendwie witzig und ich mag das und schmeckt mir, ne? Und deswegen, das kriegst du so gar nicht hin, das kriegst du nur über Jahre hin, dir aufzubauen, auch eine gewisse, wie sagt man, eine gewisse Glaubhaftigkeit musst du dir einfach auch aufbauen über viele, viele Jahre, das geht gar nicht von heute auf morgen. Und das finde ich halt auch immer ganz spannend. Ich habe zum Beispiel auch gestern, hatten wir auch Besuch hier, da war Moesta hier, hat uns ein neues Gerät vorbeigebracht.
Möster.
Und da hat mir der Alex, auch einer der Gründer, hat zu mir gesagt, dass er unsere Roasted Sesamsoße so hart feiert.
Ja.
Ne, die haut da auf alles drauf und findet die voll geil. Dann hat er gesagt, ich spreche euch mal Respekt aus, sagt er, weil ihr habt es tatsächlich geschafft, Soßen zu produzieren, die geschmacklich so sind, dass sie sich unterscheiden und dass ich nicht das Gefühl habe, ich kann die weglassen, weil ich sie ersetzen kann durch etwas anderes, was ich immer bekomme, was immer verfügbar ist. Er sagt also, Das ist für ihn vom Geschmacksprofil her so, dass es nicht zu vergleichen ist. Mhm. Und deswegen sagt er, ist es für ihn so, die muss halt auch dann im Kühlschrank sein.
Ja.
Und er hat zum Beispiel die Mango Curry ausprobiert, weil die kurz vorm Ablaufdatum stand. Die stand bei ihm die ganze Zeit rum, hat er gar nicht auf dem Schirm gehabt. Er sagt, voll geil, haut da auf alle möglichen Sachen drauf. Ist eine Soße, die wir kaum bewerben, die trotzdem bei uns im Shop läuft. Einfach, weil da auch ein Vertrauensvorschuss ist, dass Leute sagen, okay, die machen grundsätzlich gute Soßen. Ich kaufe die mal mit und guck mal, wie die schmeckt. Und dann kommt sie gut an. Das ist natürlich auch echt geil. Also schön zu hören auch von ihm nochmal.
Ja.
Weil der auch dann da natürlich ein sehr ehrliches Feedback einfach nochmal abgibt.
Hat uns cool. Übrigens gestern den M1 rumgebracht, den Moesta One. Es war übrigens gestern nur Möder, ne? Star war nicht da.
Ja, ist so.
Ja, ja. Ja. Nee, der neue Moesta One werdet ihr demnächst bei uns auch sehen. Ist los.
Ich muss gerade lachen. Ich habe gerade original zur jetzigen Sekunde Anfrage wieder vom ZDF Fernsehgarten.
Ach, Mensch. Aber ist das für dieses Jahr schon wieder durch, oder?
Na, die Sendung wäre am...
Der
am,
läuft doch immer
am 8.9. Oh Mann, das habe ich denen schon so oft gesagt. Warte mal, das hört sich auch geil an, aber es ist wirklich so, Leute. Es ist kein Scherz, da können wir nicht.
Ja,
da können wir nicht, da sind wir unterwegs. Aber das Ding ist...
Schade.
Das Ding ist, ich habe da schon so oft, die sind immer so nett vom Fernsehgarten, die fragen immer an, also was heißt immer, aber wir haben glaube ich 4 oder 5 Anfragen jetzt schon gehabt. Eine haben wir auch mitgemacht, die gibt's auch.
Wie lange ist das her? Das war vor Covid, oder?
Ja, ja.
War das?
Das war geil, es hat Spaß gemacht.
Ja, stimmt, das war vor der Pandemie, das war 2018 oder 2019 muss das gewesen sein. Das war total witzig war mit der Kiwi. Und da waren wir auch mal wieder so ein bisschen aufgeregt, weil wenn du da bist und das ist eine Live-Sendung, aber vor allen Dingen vor Ort wirst du halt so erdrückt von Menschen, weil wir standen so genau zwischen Publikum und vor Ort sind irgendwie 10.000 Menschen, ne? Also das war schon, das war krass. Das war die legendäre Sendung, wir haben es schon mal erzählt mit
Luke Mockridge,
wo dieses ZDF ganz sauer war, wo er glaube ich eine Wette verloren hat oder sowas.
Er hat mit Kindern irgendwas da vorher so abgesprochen, was soll er da erzählen als Gag.
Stimmt, das war eigentlich eine Sendung oder so,
genau,
ein geheimes Projekt.
Ja.
Er hat so ein bisschen einen auf Joko und Klaas gemacht, die ja auch immer Pranks machen.
Ja.
So dieser, wie hieß dieser eine, dieses Gate, wo sie diesen einen Typen da eingeschleust haben, der Ryan Gosling imitiert hat. Also das ist ja auch legendär. Ne?
Das war auch geil, ja.
Ja.
Nee, aber das war eine geile Erfahrung. Ich habe auch, also es klingt doof, aber ich habe denen schon ein paar Mal gesagt, es wäre halt cool, wenn die uns mal so vielleicht 4 Wochen vorher anfragen, damit wir es ein bisschen umplanen können.
Gut, in dem Fall hätte es auch 4 Wochen nicht
so. Da wäre es egal, weil
das Wochenende sind wir leider auf Hochzeiten unterwegs.
Genau, die können wir nicht verlegen. Aber vom Grundprinzip her, ich würde es auch nochmal machen. Ich finde es schon cool. Ich hatte da schon Spaß.
Ja, gehabt. Ich fand das auch.
Ich fand auch den Restaurantbesuch den Abend davor, fand ich auch geil.
Ja.
War ein Top-Restaurant.
Ja. Ey, hast du dir mal Fernsehen? Ich kann es hier offen sagen. Sonntags läuft bei uns durchaus vormittags mal der Fernsehgarten.
Ja, logisch.
Aber auch erst, seitdem wir da waren. Und ich finde es manchmal auch ganz witzig. Ich finde es halt so geil.
Hast du Bülent gesehen? Die Show mit Bülent?
Nee, die habe ich nicht gesehen.
Ja, Bülent Ceylan war jetzt vor kurzem, da sind die noch im Pool reingesprungen und ich glaube, das war überhaupt nie abgesprochen.
Ich finde es immer so geil zu sehen, wie da halt die ganzen Sänger und so auftreten, weil da kann halt keiner live singen, das geht nicht, weil du kannst nicht diese Location auf eine Live-Location sozusagen musikalisch einstellen, also von der Tonqualität her und so, deswegen muss es immer im Vollplayback gesungen werden und das ist aber irgendwie immer so schön, da das zu sehen, irgendwie, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir auch, habe ich aber auch, wenn ich so Schlager, guckst, hast du mal Julian sowas wie Musikantenstadt, gab es früher so Schlagersendungen, die mal reingezogen?
Ja.
Singt beim Schlager jemals jemand live oder können die nur Playback?
Nee, ich glaube, es gibt auch Live-Dinger.
Gibt's bestimmt. Aber die meisten Sendungen sind ja auch da voll Playback. Und dann siehst du so einen, wie heißt der, ganz bekannter Alter. So ein älterer Herr, ganz bekannt.
Heino.
Nee, aber aus der gleichen Riege.
Hansi Hinterseher.
Auch nicht.
Oh Gott, ich darf jetzt nichts falsch sagen. Ich weiß nicht, wer alles
macht. Ich komme gleich drauf.
Oh Gott.
Egal, auf jeden Fall so ein älterer Typ. Und der hält das Mikro auf Bauchnabelhöhe und tut so, als singt er. Und da erkennt doch wirklich jeder, der auch gar keine Ahnung hat, erkennt doch sofort, okay, der bewegt zwar seine Lippen und der singt wahrscheinlich auch, aber das, was da rauskommt, ist alles nur nicht live.
Ja.
So, und ich finde das manchmal so albern dann. Aber ich meine, ich verstehe es ja auch. Es geht halt an vielen Orten, kannst du nicht eine gute Live-
Das war eine krasse Location-Geschichte
machen.
Da haben die uns mit so einem Caddy abgeholt quasi und über die Location sogar noch gefahren. Ich bin mit dem einen, mit so einem, weil wir irgendwas holen mussten oder so, ist er mit so einem Caddy mit mir
Wo
gefahren.
Wo war das?
Beim Fernsehgarn.
Echt? Mit dem Caddy erinnere ich mich dran. Ich weiß, dass wir übelst viel zu Fuß latschen mussten, ja, über dieses ganze Gelände.
Aber ich bin mit dem Caddy gefahren.
Und dann war unser Aufenthaltsraum. Wir dachten, wir kommen bestimmt in so einen fancy Backstage-Bereich. Stellt man sich ja auch immer fancy vor. War so ein Baucontainer.
Ja.
Da lag aber ein Obstkorb. Eine Banane war drin, ein Apfel, eine Birne.
Das kann ich mir nicht merken.
Eine Kiwi war auch drin. Das war auch wichtig.
Da kannst du jetzt alles erzählen und es könnte alles stimmen.
Aber auch das, so Backstage-Bereiche, ne? Stellt man sich ja immer so richtig glamourös vor. Also wir haben noch nicht viele gesehen, aber den einen oder anderen durften wir jetzt auch schon sehen. Meistens ist es alles nur nicht glamourös. Ja, es ist einfach, meistens so
unspektakulär
und eher so, dass du denkst, ja, nee, hier will ich mich jetzt auch nicht länger aufhalten. Wann geht's denn nun eigentlich mal los?
Ja. Aber es hat irgendwie Bock gemacht.
Ja, das war cool.
Ist auch eine ganz schöne Kutscherei darunter so, aber...
Wo ist das nochmal?
In Mainz.
Mainz, stimmt.
Aber ich finde die Ecke da richtig schön.
Also Roland Kaiser! Jetzt, Entschuldigung.
Ah!
Roland Kaiser,
der Kaiser, Mensch. Roland.
Ja, hier, so. Mikrofon auf Bauchnabel, wunderbar, wird jetzt live gesungen hier.
Ich bin ein echter Country Boy.
Hat er das gesungen?
Nee, so. Aber das fällt mir halt ein sehr so.
Aber er hat Thüringer Klöße gesungen, ne?
Ja, absolut.
Das war safe, er. Ja. Ja, nee, also Backstage kann ich euch empfehlen, ist meistens unspektakulär.
Ja, alles entzaubert jetzt. Ja, wir haben heute viel entzaubert eigentlich, ne? Social Media ist viel Fake.
Gut, das wusste man auch schon vorher, ne?
Alles entzaubert, ja, so ist das.
Das wusste
wir sitzen auch hier nicht in dem Podcast-Raum, das ist einfach nur so eine Ecke. Ja, da willst du machen.
Früher war es wirklich so. Früher haben wir in so einer Art Kammer aufgenommen.
Ja, hatte auch was. War so ein akustisches Highlight, war auch gar nicht warm im Sommer.
Ja, haben wir auch mit Johann damals einen Podcast aufgenommen und mit Gustav.
Mhm. Mhm. Ist übrigens krass, wenn ich drüber nachdenke. Oh, mein Mikrofon scheint ausgefallen
zu sein. Ja, das liegt dann an deinem Wackelkontakt da oben.
Ja? Jetzt läuft es auch wieder.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall verrückt, weil wir haben ja uns quasi vor einiger Zeit räumlich doch stark vergrößert und trotzdem schaffen wir das irgendwie, dass alle Räume irgendwie voll sind und dass man, also wir haben jetzt demnächst auch wieder die Aufgabe, hier ein bisschen aufzuräumen. Das ist wirklich Wahnsinn. Je größer die Fläche wird, desto mehr
Müll.
Wenn dann da Ecken entwickeln sich, weil du einfach sagst, ach, lass ich da mal kurz stehen. Auch das hier, ne, steht ja hier schon Ewigkeiten genauso rum und ist unbewegt. Genauso diese Schilder, die wir schon mal irgendwo aufhängen wollten, das nie gemacht haben. Richtig. Und so.
Ja,
da muss man sich mal drum kümmern. Irgendwann kriegen wir es auch noch hin. Was ich sagen wollte ist, wir haben auch wieder, Hannes hat das ja vorhin schon gesagt, das Thema Terrasse habt ihr ja hier auch gehört, da war der liebe Özkan hier auch im Podcast. Übrigens ein geiler Typ, ne? Ich habe ja auch mit dem schon viel gelacht im Vorfeld schon, weil ich hatte alles eingeladen. Ich war leider dann ja krank in der Zeit, wo es aufgebaut wurde. Aber habe mit ihm auch immer noch Kontakt und er kommt demnächst nochmal rum, weil er auch noch irgendwie ein Logo anbringen will und so. Witziger Dude, wirklich. Und so ein richtig engagierter auch vor allen Dingen, der sich richtig reinhängt. Und die haben das einfach hier geil umgesetzt. Diese Terrasse habt ihr vielleicht auch jetzt schon gesehen. Wir haben gestern ein Video hochgeladen, wo wir gezeigt haben, wie die Terrasse gebaut wurde. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, weil es auch sehenswert ist, einmal einfach nur zu sehen, wie es aussieht, klar. Aber auch, um mal zu erfahren, was macht so eine Keramikterrasse so besonders. Ich meine, wer hier zugehört hat, letzte Folge, der weiß das auch. Aber guckt es euch trotzdem auch gerne mal im Video an. Und das führt auf jeden Fall dazu, dass die Kommentare, sehe ich hier auch heute, sehr positiv sind in Form von geil, endlich Garten-Content. Also genau das, was wir uns erhofft haben, passiert gerade, dass Leute proaktiv schreiben, endlich seid ihr wieder im Garten. Jetzt kommt eher die nächste Herausforderung für uns, nämlich das Thema Sonne. Wir haben so einen Punkt, dass die Sonne sehr stark ins Gesicht strahlt und auf die Platten strahlt, wenn wir drehen. Deswegen haben wir jetzt einen großen Schirm bestellt, der das hoffentlich so ein bisschen abfedern wird, dass man zumindest, sag ich mal, ohne Sonne im Gesicht drehen kann. Aber trotzdem wird es so sein, dass ihr immer das Gefühl habt, das ist komplett Garten. Und so ist es ja auch.
Wir stehen halt auch im Garten, ja.
Und ja, ein bisschen Bepflanzung kommt noch, also so ein paar Sachen, die noch ein bisschen grüner werden. Das wird einfach sukzessive gemacht. Und was wir ja immer schon gesagt haben, ist unsere Vision: wir streamen und gehen nach hinten ins Gewächshaus und können Sachen ernten. Das ist jetzt schon Realität. In den Videos. Jetzt gerade Video gedreht. Ist übrigens schon auch verfügbar. Guck ich mir da nochmal an zur Freigabe. Da haben wir einen Burger gebaut. Da haben wir uns Jalapenos geholt aus dem Gewächshaus. Und das ist halt voll geil. Gehst nach hinten, während du drehst, holst das Gemüse, verarbeitest das direkt. Das werden wir dann auch also demnächst nochmal in einem Livestream auch machen. Und das macht schon richtig, richtig Spaß. Und ich finde es auch optisch geil, weil wir jetzt noch so kleine Küchenelemente dazu bekommen haben, die wir verbaut haben. Und da will ich noch nicht zu viel drüber verraten. Das könnt ihr euch ja dann einfach mal mit der Zeit angucken. Aber ich kann euch sagen, ich glaube, das hat richtig Potenzial, weil die Küche ist jetzt schön modular. Das ist nicht mehr so ein Klopper. Das kann man geil für uns anpassen. Das wird vom Bild her gut aussehen. Ja. Also
ich finde das bislang mit der neuen Küche schon total geil. Natürlich hast du einen Nachteil, wenn du immer nur 60er-Module aneinander, oder 80er sind das, ne?
Nee, das 60er. Sind
60er. Immer 60er-Module aneinander stellst, hast du immer zwischen den Modulen natürlich eine Lücke. Du hast die ja nie so dicht aneinander, dass da keine Lücke ist, ne? Mhm. Ist aber nicht schlimm, weil wir ja nicht auf dem Modul selber schneiden, sondern Bretter raufstellen. Daher stören mich persönlich die Lücken gar nicht. Ich habe aber den riesen Vorteil, das ist wahrscheinlich für einige zu Hause erstmal irrelevant, aber wobei, nein, glaube ich auch nicht. Für uns ist es total relevant. Wir haben so eine Flexibilität, die hatten wir vorher nicht. Vorher hatten wir halt einen riesen Klopper da stehen, den du als ein ganzes Stück bewegen kannst. Und jetzt kannst du einfach sagen, ach guck mal, wir brauchen jetzt nur das, das und das. Die anderen schieben wir zur Seite. Wir bauen es jetzt mal um. Du bist ruckzuck, hast du quasi aus vielen Modulen verschiedene Küchen gemacht und Szenarien dir geschaffen, wo der Grill perfekt sich einfügt, so, ja, genau. Und das finde ich jetzt schon total geil.
Mhm, muss ich auch sagen.
Haben wir auch beim Dreh ja schon gemacht, einfach was zur Seite geschoben, Grill hin und her. Und
sieht auch cool. Geil aus mit dem Grill an der Seite jetzt, ne?
Ja, finde ich auch. Ich finde das auch geil. Ich freue mich auch, wenn wir haben jetzt ja so Beete, die wollen wir noch bepflanzen, wenn wir dann da auch noch Pflanzen drin haben. Vielleicht im Hintergrund noch gestern da die dumme Sau vom Moester, Alex. Liebe Grüße gehen raus. Hat schon wieder uns auf Ideen gebracht, die auch schon wieder nur Arbeit und Geld kosten. Aber er hat natürlich vollkommen recht. Ich sehe von unserer Terrasse so eine Art Kieselweg zum Gewächshaus.
Wir können es ja mal anders machen. Gibt es hier Gartenlandschaftsbauer, die so richtig so Gärten anlegen und so. Und die sagen, wir brauchen mal so ein Azubi-Projekt, dass die sich immer austoben können.
Also ja, wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Aber
ja, aber so, dass es noch ein bisschen schicker geht's noch.
Alex hat doch schon angeboten, dass er einfach mit dem Bagger rumkommt.
Du hast doch gerade gesagt, was er ist.
Ja, gut, aber also. Er zieht schon durch. Ja. Also egal wie.
Übrigens, wir kennen die Jungs schon seit vielen Jahren, wir dürfen das so sagen.
Ja, natürlich. Egal wie, das Ganze hier ist ja auch noch ein Projekt, was sich entwickeln kann, und das macht auch richtig Spaß. Wir haben halt alle auch privat keinen Garten. Nee, wir haben alle privat keinen Garten, nur Balkone. Und dementsprechend ist es toll, dass wir hier einen Garten haben, weil man sich natürlich anders austoben kann als auf dem Balkon.
Ja, ich hätte irgendwann, aber das ist eine Sache, die wahrscheinlich bei uns nicht geht, also geht in Form von, weil man muss sich darum kümmern und dem Ganzen auch gerecht werden, aber ich hätte voll gern auch Hühner.
Hätte ich auch
gerne. Ich würde Hühner richtig abfeiern, weil ich mir denke, unser Nachbar hier hat Hühner. Ja. Und da habe ich mir schon so gedacht, eigentlich wäre es total geil, wenn die noch Hühner wären. Aber ich glaube, das werden
wir. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ich habe mich mit verschiedenen Menschen unterhalten über Hühner schon, ne? Der eine sagt, wieso, was, wie, wo kümmern um Hühner? Es gibt Systeme, da stellst du denen so ein Ding hin mit Wasser, da können die 2 Wochen lang trinken, du musst 2 Wochen lang nichts machen. Es gibt Legebatterien, da legen die ihre Eier rein, die kannst du, natürlich solltest du die besser täglich rausnehmen und dann auch verwerten, ne? Aber du kannst sie im Zweifel auch liegen lassen. Hühner sind wohl so smart, dass sie nicht dahin kacken, wo sie Eier legen, sondern sich eine andere Ecke suchen, die kannst du denen auch im Vorfeld sozusagen anlegen, dass die und drauf trainieren, dass die immer, also lange Rede, kurzer Sinn, mir wurde von einigen erklärt, dass eigentlich ein Huhn nicht viel Arbeit bedeutet und du die auch mal 2 Wochen alleine lassen könntest. Abgesehen davon kommt es nicht vor, dass hier 2 Wochen lang keiner ist. Kam zumindest noch nie vor.
Nein, das stimmt.
Aber nichtsdestotrotz bin ich bei dir, man hat einem Tier gegenüber eine andere Verantwortung als der Pflanze. Wenn die eingeht und welk wird, ja gut, ist doof gelaufen. Wenn das Tier dir einfach elendig verstirbt, ist das schon sehr asozial. Deswegen, ja, weiß ich auch nicht. Ich hätte auch Bock drauf, aber wahrscheinlich ist es doof.
Ich finde es auch krass, zum Beispiel Andreas Rummel, mit dem wir auch viel Kontakt haben. Der hat zum Beispiel Enten.
Ja, also ja.
Der hält Enten. Und diese Enten, die werden dann auch geschlachtet. Also das für ihn ist auch nochmal Nahrungsquelle. Und das ist richtig krass, dann werden die, kommt ein Schlachter, schlachtet die und so weiter und er verarbeitet die, dann hängt die einen Dry-Ager, verarbeitet die weiter. Er hat auch mal in uns eine Ente gemacht, die war unfassbar.
Ja, war doch seine eigene so.
Ja, ne? Das war seine eigene Ente, ja. Und da habe ich auch so gedacht, also das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, das wäre eigentlich der absolute Next-Level-Schritt, dass man Nutztiere hier hat, die dann aber auch tatsächlich, muss man sagen, dann auch irgendwann geschlachtet werden.
Natürlich, würden. Klar.
Weil... Ja. Weil dann ist es in Anführungsstrichen so durchgespielt, dass man sagt, okay, wir haben die hier selber aufgezogen. Da hängt, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, wäre das der richtige Weg, das so zu machen, das auch ganzheitlich zu betrachten, weil wir wissen alle, wenn man Fleisch essen will, dann stirbt dafür ein Tier. So hätte man auf viele Dinge noch die Hand drauf, was ich persönlich ganz gut finden würde, gerade beim Thema Geflügel. Aber vielleicht ist es auch so, dass ich das dann gar nicht mehr könnte. Also vielleicht kommt der Moment, wo ich sage, ich könnte es gar nicht. Ich glaube das per se erstmal nicht.
Ich glaube, bei Geflügel geht es schon noch und so. Also ich glaube vor allen Dingen die Wertschätzung dem Produkt gegenüber ist dann nochmal eine andere, ja, weil definitiv. Du weißt, was für eine Arbeit drin steckt. Aber ich meine, gut, Fisch ist immer noch ein anderes, was für mich irgendwie was anderes als so ein Tier auf Land. Aber einen Fisch fangen, töten und zubereiten können wir nun auch. Haben wir nun schon zahlreiche
Ich glaube, Male das gemacht, würde auch ne? mit einem, das würde auch bei dem Thema Geflügel funktionieren. Aber ja. Es ist dann wahrscheinlich trotzdem nochmal was anderes. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ist es auch. Weil man es auch noch nie gemacht hat. Aber ich glaube, wenn jemand, für uns, wir sagen immer, ja, Fisch ist ja was anderes. Ich glaube, für jemanden, der nicht angelt und noch nie einen Fisch getötet hat, aufgeschnitten hat, die Gedärme rausgezogen hat und so, ne, wie man es halt machen muss. Für jemanden, der das auch noch nie gemacht hat, der wird genau das Gleiche denken wie bei einem Huhn sagen. Ich kann doch nicht einen Fisch, nee, das geht nicht, das kann ich nicht.
Ja, natürlich.
So, weißt du, und deswegen glaube ich, man gewöhnt sich daran auch, wenn man das machen würde. Aber die Verantwortung ist halt eine andere. So, da bin ich bei dir. Ich weiß auch nicht. Wir haben ja diesen ehemaligen Hundezwinger hier. Da ist im Moment Holz drin und ein paar Schläuche liegen da schon bereit, noch Bewässerungsgeschichten und so. Und Müll übrigens, den wir da mal wegbringen müssen.
Ja,
ne, wenn wir hier einmal Tabula Rasa machen. Aber egal wie, theoretisch können wir den ja irgendwann umfunktionieren. Das wäre ein super Ding, wo auch Hühner drin leben könnten, mit Indoor- und Outdoor-Bereich schon. Man könnte die auch im Garten lassen, theoretisch.
Total. Aber ich sag mal, am Ende, vielleicht hört ja jemand hier auch zu, der da Erfahrungswerte hat und uns da mal so ein paar Erfahrungswerte auch teilen möchte, dann meldet euch gerne mal bei uns. E-Mail ist am einfachsten, mitmachen@zittelbars.de oder im Zweifel auch irgendwie per Instagram, aber da ist schwieriger zu sehen. Also E-Mail ist eigentlich am einfachsten. Könnt ihr euch gerne mal melden. Weil vielleicht habt ihr ja zu Hause auch Hühner und wisst, wie viel Arbeit das ist und könnt das ein bisschen abschätzen. Vielleicht sagt ihr auch, Jungs, lasst die Finger davon. Ihr seid euch überhaupt nicht darüber im Klaren, was das auch bedeutet. Weil das werden wir niemals machen, Dinge auf Biegen und Brechen, gerade nicht, wenn es mit Tieren zu tun hat. Aber wenn es eine vereinbarte Sache wäre, dass man sagt, das funktioniert auch in unserem Alltag und man wird den Tieren da nicht ungerecht. Warum nicht? Vielleicht kann man sich das fürs nächste Frühjahr oder so mal auf die Fahne schreiben.
Ja.
Weiß man ja nicht, wo die Reise
läuft ja auch nicht weg. So, also kann man immer noch machen.
Aber wenn die das Gewächshaus im Griff hätten, wenn da Schnecken reingehen, dann holen die sich die Schnecken und so.
Ich weiß halt nicht, ob die auch die Pflanzen kaputt picken.
Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Aber ich weiß, dass Andreas erzählt hat, dass er die Enten immer rauslässt, wenn die Schnecken da sind. Und dann kommen die und naschen die ganzen Schnecken weg und er sagt, das ist hervorragend.
Haben wir viele Schnecken? Ich glaube, Schnecken haben wir gar nicht.
Wir haben hier, glaube ich, nicht.
Im Gewächshaus gar nicht. Da könnten wir auch einfach unten die Türen zumachen, dann kommen sie auch schon schwieriger rein, ne?
Ja. Der dreckeligen Schnecken, wenn die wir erstmal bei uns drin sind.
Aber weißt du, was wir jetzt haben? Der dreckeligen Kohlweißlingsraupen.
Kohlweißlinge, ne? Das sind richtige A-Löcher. Richtige A-Löcher.
Ja, ich bin ja Schmetterlingsfreund, aber der Kohlweißling ist, A, gibt's den sehr viel und B, die Raupen nerven halt hart. Wir haben einige Raupen.
Ich habe bei mir zu Hause Kohl angepflanzt im letzten Jahr und da steckt ja auch viel Energie drin, wenn man sagt, man möchte das machen. Und dann kann ich euch sagen, kamen diese Raupen und ich habe das nicht gecheckt, dass die Kohlweißlinge daran schuld sind. Und die dezimieren dir das gesamte Beet. Und zwar in einer Geschwindigkeit unvorstellbar.
Das ein Wochenende. Raupe nimmer, sagt Julian, heißt nicht umsonst so.
Genau so war's. Ein Wochenende hat gereicht und es war wegdezimiert.
Da wart ihr nicht da das Wochenende?
Ja, einfach oder? Weg. Ja. Bist einfach weg, kommst wieder, es ist weg.
Ja, das ist ja auch...
Die sind so krass, die Dinger. Also, weil der legt ja Eier und hast du mehrere hundert davon in dem Beet.
Ja.
Und die sind... unglaublich.
Aber wir haben hier ja Hilfe, was so Garten angeht, Gartenpflege und so von einem Team, die kommen einmal im Monat und heute die junge Frau hat mir eben gesagt, dass sie Schädlinge, Raupen entdeckt hat, dass wir das im Auge behalten sollen, im Zweifel mal gucken, dass man irgendwie mit einem biologischen Mittel gegen die vorgeht oder so, weil das Problem ist wohl, oder generell ist das Problem bei so Schädlingen, am Anfang sind es weniger, aber die, wenn die sich vermehren, die vermehren sich halt explosionsartig, wie Julian gerade beschrieben hat, ne? Und dann kann es halt sein, dass das ist dann so wie damals, ja, wie Pandemie, als das losging. Auch in China ein paar Covid-Fälle und plötzlich 2 Monate später war es auf der ganzen Welt. Und genau so ist das mit den Schädlingen dann wohl auch. Deswegen muss man da frühzeitig reagieren. Wir müssen das jetzt mal beobachten. Ich habe vorhin auf jeden Fall 1-2 Löcher in Blättern gesehen, so raupengefressene Löcher an den Chilis und Paprikas. Wenn das zu viel wird. Das Problem ist, dass unsere ganzen Pflanzen ja Früchte tragen. Und ich habe zu Hause so ein Pflanzenmittel, ein biologisches, organisches auch, das ist gut gegen so Schädlinge. Man kann das auch nutzen, wenn die schon Früchte tragen, weil das wohl nach 7 Tagen abgebaut ist. Aber ich würde es trotzdem ungerne machen, weil es, weißt du, wir haben ja so einen höchstgradig biologischen Anbau, wir haben nur mit Scheiße gedüngt.
Also ja, wirklich?
Ja, mit Kuhscheiße.
Hannes geht da immer rein.
Ich scheiß den da derartig einen rein. Also ich gehe schon seit Monaten nicht mehr aufs Klo hier. Ja. Ich sag immer,
und das schmeckt, sage ich euch.
Ich muss also nochmal das Gewächs
haben. Die Tomaten.
Ja, manchmal, wenn es ein bisschen flotter ist, sag ich mal.
Ich habe gerade, pass auf.
Die Tomaten, die Schokotomaten, die sind eigentlich nicht so braun.
Ich habe jetzt mal jetzt mal eine andere Sache.
Oh Gott,
hast du schon mal vom Thema Gülle-Trading gehört?
Was?
Ja.
Wird Gülle an der Börse gehandelt oder was?
Nee, so ähnlich. Da gibt es hat auch Gülle-Börse, glaube ich, heißt das.
Okay.
Oder Gülle. Auf jeden Fall, stell dir Folgendes vor.
Das hat auch ein kluger Bauer erfunden, oder?
Ja, das haben kluge Menschen erfunden, denen kann ich auch nur gratulieren, weil ich habe vorhin zu Corby gesagt, Corby, wenn wir jemals irgendwann was anderes machen wollen, ne, dann lass uns bitte Software bauen. Das ist ja wohl wirklich durchgespielt. Es gibt teilweise so Softwareanbieter, wo ich mir denke, wer zur Hölle hat das erfunden und wie geil ist dieser Mensch, weil das ist ja Wahnsinn, was das auch bedeutet.
Ja.
Und auch was für Modelle dahinter sind, irre. Und dann sagt Corby zu mir, ja, dann hast du wohl noch nichts von der Gülle. Ich glaube, Güllebörse hat er gesagt. Ich glaube, vielleicht sage ich es auch falsch. Jedenfalls geht es darum, es gibt Leute, die haben gesagt, na gut, da gibt es Bauern, die produzieren extrem viel Gülle und diese Gülle können die nicht gebrauchen, weil sie meinetwegen ihre Felder damit gedüngt haben und haben dann Überschuss. Und dann kommt die Firma und sagt zu den Bauern, hier, pass mal auf, lieber Bauer, du kannst mir die Gülle ja einfach verkaufen, dann nehme ich dir die ab. Wenn du mir Geld gibst, nehme ich dir die Gülle ab.
Die Güllebank.
Ja, Güllebank?
Nee, gibt's aber auch.
Ja. So, und dann, die gehen hin und sagen, ich nehme dir jetzt die Gülle ab, die du da überproduziert hast, aber du musst mir dafür Geld geben, dass ich die nehme, weil ich entsorge die ja in Anführungsstrichen oder ich, ne, wie auch immer. Der Bauer sagt, jo, machen wir so. Und dann gehen die zu einem anderen Bauern hin, der nicht genug Gülle hat und sagen, hey, wir haben hier Gülle für dich, um deine Wiesen zu, wie sagt man, zu begüllen.
Düngen.
Genau, und dann zu begüllen. Wir begüllen die Wiesen.
Wir begüllen sie.
Das ist der Titel der Folge. Wir begüllen die Wiesen.
Ja.
Versteht kein Mensch.
Begüllen.
Ordentlich begüllt. Finde ich auch gut.
Ja.
Jedenfalls gehen die hin und sagen, hier ist genug Gülle für dich. Und dann sagt er, oh danke, da zahle ich wieder Geld für. Das heißt, dieses Unternehmen kriegt einfach nur Geld von beiden Seiten.
Ja, das ist...
Das ist komplett durchgespielt.
Das ist wirklich durchgespielt. Das ist wirklich komplett durchgespielt. Ich habe es gerade gefunden, Güllemarkt.
Güllemarkt?
Güllemarkt 24.
Ist das wirklich?
Nein, ja,
nein, so heißt nicht wirklich so.
Doch, Güllemarkt 24. Habe ich gerade gesehen, da kannst du Gülle anbieten oder kaufen. Ich wollte übrigens gerade was zum Thema Scheiße sagen, Julian, also Scheiße als Dünger, ne? Wir haben ja jetzt Spaß beiseite nochmal, wir haben ja wirklich mit Kuhscheiße quasi gedüngt. Das sind Pellets, die aus Kuhfladen gepresst werden und die liefern NPK, das ist Stickstoff, Phosphor und Kalium, meine ich, liefern die. Das sind wohl die Hauptnährstoffe, die die meisten Pflanzen irgendwie brauchen. So, jetzt Umschnitt. Ich war am Wochenende am Steinhuder Meer. Das ist hier bei uns so ein kleines Naherholungsgebiet. Und da am Steinhuder Meer wachsen am Wegesrand so, ich glaube, es waren Brombeeren. Ich habe durchaus Leute gesehen, die sich die eine oder andere reife Brombeere gepflückt haben. Und ich kann jetzt allen, die zuhören, nur den Tipp geben. Wenn ihr Brombeeren am Wegesrand seht, pflückt erst ab einem Dreiviertelmeter Höhe. Also alles, was mindestens ein Dreiviertelmeter über dem Boden, besser einen Meter über dem Boden ist, alles darunter pflückt ihr nicht. Und ich sage euch jetzt auch warum. Ich habe Leute beim Pflücken beobachtet. Und ich habe kurz danach auch beobachtet, wie genau an der Stelle der Hund erstmal voll an die Brombeeren gepisst hat. Und das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass ein Hund dahin gepisst hat. Und ich habe eine Stelle weiter nicht nur das gesehen, da hat sogar ein Hund auch direkt auf die Brombeeren raufgeschissen. Also wenn dieser Kot da... Deswegen
gibt es ja auch Fuchsbandwurm und so.
Ja, na klar. Wenn dieser Kot da irgendwann runterfällt und der wird da nicht ewig drauf sein, wird weggeschmissen, wie auch immer, dann wird sich jemand diese Brombeere pflücken und futtern. Und die haben die gepflückt und direkt im Mund gesteckt. Ich habe fast erbrochen, ne? Weil ich habe sofort die Vorstellung gehabt. Und die haben sich gebückt, das war auch bodennah. Ich habe mir vorgestellt, wie die im Prinzip hätten die sich da mit dem Mund auf hinlegen können. Und das ist doch ekelhaft.
Ja.
Das darfst du dir gar nicht vorstellen.
Nee, das ist eine Frechheit. Da also, möchte ich mal von abraten.
Pflückt bitte erst ab 1 Meter Höhe über dem Boden. Da sind dann die meisten wilden Tiere nicht mehr dran. Und auch kein Hund dagegen pisst. Es sei denn, der macht einen Kopfstand. Aber da seid ihr relativ safe. Am besten ist es, nur Sachen zu pflücken, die über der eigenen Kopfhöhe sind, weil dann könnt ihr davon ausgehen, dass auch kein anderer Mensch da mal gegen uriniert hat oder ähnliches.
Ich gucke nochmal hier wegen der ultimative Brombeeren-Tipp, wäre auch eine schöne Folge.
Ja.
Also ich habe jetzt 2 Folgentitel, der ultimative Brombeeren-Tipp oder wir haben uns ordentlich begüllt.
Hannes begüllt das Gewächshaus, finde ich auch gut. Weiß ich nicht, aber ja, aber jetzt mal im Ernst, ne? Ich dachte, als ich das gesehen habe, ich habe gedacht, krass, da habe ich habe noch nie sowas gemacht, gepflückt, gegessen, weil ich es gar nicht so mag, aber ich habe gedacht, ob sich da mal jemals einer, der so gepflückt hat, Gedanken drüber, auch im Wald und so, wie viele Wildtiere da langen und alles, ne?
Ja. Ja, wenn ich ans Pilze sammeln denke, wird mir gerade schwer kollerig.
Ach du Scheiße, die
och, denn jetzt ist bald wieder Pilzzeit.
Oh Gott, nein, ich ja schon. Und die wachsen ja nur auf dem Boden.
Ja, ja.
Und da macht ja auch jedes Tier rauf. Und ja, dann, du, die wäschst du ja auch nicht groß, du putzt die ja nur ein bisschen dann rein. Aber du isst ja nicht roh.
Ja, ja.
Du bereitest sie ja zu.
Ja, ja.
Aber da wird ja schon, musst du jetzt...
Aber ich freue mich eigentlich schon wieder auf Pilzzeit.
Also Pilzzeit ist ja, Pfifferling ist bald schon vorbei. Das ist jetzt gerade.
Ja, ja.
Also ich habe neulich ein Bild gesehen, Facebook, glaube ich. Pilz, seitdem wir Pilzvideos gemacht haben, bin ich auch hier in so Pilzgruppen nicht drin, aber die werden mir mal vorgeschlagen. Alter, da hat einer einen Pfifferlingsspot, der war im Paradies, ne? Da, der Boden war gelb.
Ja,
war,
ist voll geil.
Der Boden war ein riesen Pfifferling. Unglaublich.
Pfifferlinge mag ich auch so gerne.
Aber darf man, glaube ich, nur ganz wenig mitnehmen, ne? Weil Pfifferling doch deutschlandweit zumindest geschützt, da darf man nur sehr wenig, meine ich.
Echt? Das weiß ich nicht.
Nee. Also, sämtliche Pfifferlinge im Laden sind ja auch nicht aus Deutschland. Kommerziell verkauft werden dürfen deutsche Pfifferlinge nicht. Wenn in einem Laden steht, Pfifferlinge aus Deutschland, sind sie nicht aus Deutschland. Die kommen immer aus dem Osten. Aus Kulturen oder keine Ahnung wo. Aber ich meine, du darfst nur so einen kleinen Korb Pfifferlinge am Tag offiziell ernten.
Ich finde ja auch nie mehr als 2 oder 3.
Ich habe mich, bei meinen Großeltern früher, als sie noch lebten, in Fulda die Ecke, ne? Da, die haben einen eigenen Wald besessen, der gehörte denen, jetzt gehört er halt wem anders. Aber in diesem eigenen Wald.
Der hätte der ruhig mal behalten können.
Ja, der gehört auch noch der Familie, der gehört dem Bruder meiner, also Mutter, Bruder und so. Der Wald ist noch, durchaus noch im Familienbesitz.
Ah.
Und
du bist quasi, wenn man so will, über Ecken bist du Landvogt.
Ja, über Ecken bin ich Landvogt, ja.
Ja, ja, okay.
Und in diesem Wald, Steinpilze, Pfifferlinge und so, sehr viel vertreten.
Echt?
Also auch gerade Pfifferlinge, sehr viel vertreten.
Wir können doch mal los dieses Jahr zusammen, mal ein paar Pilze sammeln.
Unbedingt, hätte ich Bock drauf,
ja. Ich habe auch noch ein paar Stellen im Kopf, wo es richtig gut
aber macht. Ich fresse nur die roten.
Ja, ja, logisch, die mit dem Punkt.
In Maßen, nicht in Massen. Ich bin der Fliegenpilz-Typ. Ich mach's wie die alten Germanen, berauschen mit dem Fliegenpilz.
Nee, bitte mach das nicht nach, da habe ich ganz wilde Sachen schon gelesen.
Gelesen?
Ja.
Was denn?
Und bei Tomatolix reingeschaltet.
Hat der Fliegenpilz mal gegessen?
Ja.
Wie viel?
Der Typ ist auch verrückt, was der
aber macht. Fliegenpilz, was macht das? Also hat er, ich hab's Video leider nicht gesehen, muss ich mir angucken.
Erst in die Kotzen.
Ja, gut, okay.
Aber guck dir das mal an, das ist...
Aber hat er auch halluziniert und sowas? Weil, also soweit ich informiert bin,
weiß ich gar nicht mehr
ist
genau.
Es so, dass ja Pilze essen, viele essen ja auch diese, weiß ich gar nicht, was das für eine Pilzart ist, aber diese halluzinogenen Pilze. Und das ist ja auch nur eine Reaktion des Körpers, weil du dir selber eine Lebensmittelvergiftung zufügst und in dem Fall der Körper eben mit irgendwas reagiert, dass du anfängst, wilde Sachen zu sehen. Das wird wahrscheinlich beim Fliegenpilz halt eh nicht sein. Plus du musst kotzen, wie
auch. Also, ich würde euch einfach empfehlen, das nicht zu tun. Pilz ist auch wirklich nicht ungefährlich. Also da, wir hatten ja bei unserem Dreh da mit jemandem zu tun, der ist Pilz-Sachverständiger und kennt sich dann entsprechend sehr gut mit den Pilzen aus. Und der hat mir erzählt, dass er regelmäßig Korbkontrollen durchführt. Korbkontrolle heißt, er rennt durch den Wald. Wenn er andere Pilzsammler sieht, sagt er, hey, pass auf, gib mir mal den Korb her, ich will mal reingucken.
Und dann zeigt er die alle an.
Nee. Und er hat auch die Aufgabe als Pilzsachverständiger, Korbkontrollen durchzuführen.
Ja. Man kann sich auch bei ihm melden, meine ich, und sagen, genau, hier, ich bin sammeln, kann ich dir das mal zeigen. So
genau. Sagen wir doch. Mhm. Und er sagt zu mir, du glaubst gar nicht, wie oft es vorkommt, dass ich Leute sehe, die wahllos einfach alle Pilze im Korb haben. Und er sagt, er hat schon diverse Male Menschen davor bewahrt, dass sie sich stark vergiften. Und er sagte, die Chance, auf einen Pilz zu treffen, der tödlich ist, ist nicht so krass hoch. Es gibt sie auf jeden Fall, aber es ist nicht so krass hoch. Aber er sagt, die Chance, auf Pilz zu treffen, die einem enorme Probleme bereiten, bis hin zu Pilzen, die man sogar wohl essen, also die isst man, die isst man logischerweise nicht, aber wenn man sie isst, dann kann es passieren, dass die Vergiftungswirkung erst 2 Wochen später eintritt.
Oha.
Und dass man sogar, wenn man, es gibt sogar wohl Pilze quasi da, du isst den Pilz, merkst nichts und 2 Wochen später vergiftet dich und du stirbst da dran.
Das macht es ja noch gefährlicher, weil du dann gar nicht mehr den Pilz im Kopf
hast. Gar nicht. Dann kannst du auch nicht mehr sagen, ich hatte vor, das wird daran,
ja, da
gar
nicht denkst mehr du nicht mehr dran. Das ist.
Und der
ist
hat so, wirklich da, das war echt auch interessant, mit dem unterwegs zu sein, weil der auch gesagt hat, da gibt es Leute, die sind einfach unfassbar leichtsinnig und
fahrlässig ist das komplett. Ja,
überhaupt
das
nicht, haben gar keine Ahnung, machen einfach und setzen sich einer enormen Gefahr aus. Und das
ist schon heftig. Da gibt es ja, habe ich glaube ich mal erzählt, in meiner Familiengeschichte auch eine Story, die mein Vater mir immer wieder erzählt oder öfter erzählt hat, dass irgendein Bekannter früher von meinen Großeltern, also von seinen Eltern, der kam, ich glaube, aus der Tschechischen Republik, ich bin mir nicht sicher, oder Ungar war er, glaube ich, ursprünglich. Also er kam, meine ich, aus Ungarn nach Deutschland und ich meine, dort in Ungarn gibt es auch viele Pilze. Er kannte sich auf jeden Fall unheimlich gut mit Pilzen aus und er war der Meinung, dass er auch wilde Champignons erkennt. Und es gibt irgendeinen Pilz, der sieht genauso aus wie ein Champignon, wie ein wilder Champignon, ist aber tödlich. Mhm. Und genau den hat er gesammelt und war sich sicher, nein, das ist ein wilder Champignon, alles gut, hat ihn gefressen, ist gestorben.
Mhm. Ja, der warte mal, den Namen hätte ich
jetzt Knöterich auch oder so?
Nee.
Also hat irgendeinen komischen Namen, auf jeden Fall ist der tödlich. Der sieht aus wie ein wilder
Champignon. Google mal bitte, weil das soll nochmal auflöten. Also bitte, bei allem, was man immer so macht, bitte haltet davon wirklich die Finger weg, wenn ihr euch nicht auskennt mit Pilzen. Ich traue mir auch tatsächlich nur sehr, sehr wenige. Also einen Steinpilz traue ich mir zu.
Ach, Waldchampignon.
Dann diese Marone, glaube ich, heißt es.
Ja, so Waldchampignon-Verwechslungsgefahr. Der hochgiftige Knollenblätterpilz.
Genau.
Sieht dem harmlosen gefährlich ähnlich. Genau, und den Knollenblätterpilz hat er nicht nur einen von gehabt. Er hatte nämlich ausschließlich Knollenblätterpilz und keinen einzigen Waldchampignon. Hat die schön zubereitet gegessen, weil er sich sicher war, der Typ hat irgendwie 30 Jahre Pilzsammelerfahrung gehabt, ne? Der kannte wirklich alles.
Das ist, glaube ich, das Krasseste. Bei allen Sachen, die gefährlich sind, ist Routine noch viel gefährlicher.
Mhm.
Zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, fährst immer mit dem Motorrad 300, dann denkst du immer, ich kann das. Und dann durch diese Routine machst du die größten Fehler. Und ich bin mir sicher, es wird da genauso gewesen sein. Das ist so wie jemand, der Bärlauch pflücken geht und dann auf einmal dann die Maiglöckchen dazwischen sind und dann sagt, sind das Maiglöckchen, ne?
Maiglöckchen, ja, sind auch giftig. Ich glaube, die bringen dich nicht um, aber es glaube ich sehr.
Ich glaube, das ist super gefährlich.
Ja,
ich glaube,
Maiglöckchen Google, ich warte, wir wollen hier keine Halbwahrheiten im Podcast belassen. Erzähl weiter.
Ja, ich will nur sagen, ich glaube, sobald man dann in so eine Routine reinkommt, dann wird es einfach super gefährlich. Das muss man sich immer bewahren, dass man da mit nötigen Respekt an Sachen rangeht. Sonst,
Der Konsum von Maiglöckchen kann zu Durchfall und Erbrechen sowie in seltenen schweren Fällen zu Herzrhythmusstörungen führen. Also ich würde sagen, wenn du ein gewisses Alter hast und herztechnisch nicht ganz auf der Höhe bist, kann es dich umbringen. Hm. Und ansonsten aber du willst ja auch nicht Bärlauch, vermeintlichen Bärlauch futtern und dann mit Dünnef und Kotzerei auf dem Schacht enden. Da hast du ja auch keinen Bock drauf.
Ja, so ist es.
Also das muss man einfach mal so sagen.
Gut, so wir sind durch für heute, weil ich habe heute noch einen Termin. Das heißt,
du willst jetzt gleich nochmal eine schöne Brombeere aus 10 cm pflücken. Alter, ich hätte ein Foto mal
mit dir zeigen müssen. Ich bin da wieder reingeraten. Thorsten, hier, unser Kollege, hat mich da hingebeamt.
Ach so, der ist der gleich schon der Termin?
Ja, um 16 Uhr muss ich da sein.
Oh ja, ist ja.
Deswegen, ich wollte noch ein paar Sachen euch besprechen, dann mache ich einen Sittich. Ja. Auf jeden Fall, da habe ich nur, Thorsten hat mir nur gesagt, hier, und ich habe hier einen Termin da. Ich legte den mal in den Kalender rein, ich gucke. Ja, okay. Und weil wir sind nämlich mit dem Catering, Also unser Offbeat Barbecue, unser Catering-Unternehmen ist jetzt offiziell auch Sponsor unserer Recken-Handballmannschaft in Hannover. Also ja,
Partner, Sponsor, Partner.
Weil ja, genau. Ja, Partner sagt
die man. Die Recken Hannover.
Ja, das macht auch Spaß. Also Handballspiele da angucken macht schon echt Bock.
Kriegen wir da eigentlich Tickets?
Ja.
Also können wir dann mal zum Spiel, weil das würde ich auch
mal in Anspruch nehmen. Wir sind Partner, Junge.
Ja, entschuldige mal.
Jetzt reicht's aber auch.
Ich würde das auch mal in Anspruch nehmen wollen.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum du nicht einfach heute hingegangen bist.
Nee, ich kann nicht. Ich habe heute,
ich habe Rücken, aber heute wird auch nicht gespielt.
Ich habe heute noch einen Pfifferling-Termin.
Ja, heute wird auch nicht gespielt, aber eigentlich ganz geil. Ich finde das richtig cool, dass wir da Sponsor sind, weil das ist ja auch immer ganz nett, mal irgendwie was hier in der Region mitzumachen. Ich habe auch noch ein zweites Projekt auf dem Tisch, wo ich auch gesagt habe, da könnte ich mir vorstellen, dass wir das machen. Aber egal wie, so eine Veranstaltung sind insofern spannend, weil man natürlich da auch zum Netzwerken hingeht und dann immer mal auf andere Unternehmer und Unternehmerinnen trifft, sich da ein bisschen austauschen kann, ist jetzt für uns als Sizzle Brothers meist nicht ganz so spannend, einfach aus dem Grund, weil wir irgendwie ein ganz anderes Geschäftsmodell fahren, aber aus der Offbeat-Barbecue-Sicht sehr, sehr
total,
spannend. Ne?
Ja, also, total.
Da habe ich schon Bock drauf, mich mal zu connecten, weil wenn wir da Firmen-Events und so weiter, also wir begleiten 90%, würde ich sagen, sind Firmen-Events, die wir machen, aber auch natürlich private Feiern, wenn jemand jetzt sagt, ich habe einen runden Geburtstag, ich will live Grill-Catering haben, kein Problem, machen wir übrigens auch deutschlandweit. Also wenn ihr hier zuhört und sagt, auf sowas habe ich mal Bock, für meine Firma will ich das haben, sagt Bescheid, können wir gerne umsetzen. Es ist am Ende immer eine Kostenfrage, keine Frage, ich will keine Illusion machen. Wenn du jetzt für 20 Leute im Garten eine Grillparty haben willst, dann würde ich dir empfehlen, komm lieber aus Hannover und Region. Dann wäre Bayern ein bisschen weit weg. Es sei denn, du sagst, es ist mir egal, wenn der LKW kommt und ich zahle das, dann können wir darüber auch sprechen. Aber meistens, wie gesagt, Firmen, größere Firmen auch mit vielen Mitarbeitern, wo man dann was machen kann. Und das ist eigentlich ganz geil. Deswegen bin ich mal gespannt, wie so ein, kann ich euch ja nächstes Mal berichten, wie so ein Treffen abläuft und wie das war.
Oh, da bin ich aber auch gespannt drauf. Und kommen dann heute auch, also sind heute auch Handballer da? Nein, oder ist heute, also, klar, heute nur sozusagen alle möglichen Partner da? Was heißt nur? Wir kennen ja auch ein paar von den Partnern. Also du, ich glaube, unsere Bettenfreunde sind da.
Ja, genau.
Unsere ehemaligen Gin-Produzenten sind wahrscheinlich auch da.
Das könnte sein,
die
das weiß ich
nicht. Die sind ja auch schon lange Partner von Recken.
Stimmt.
Die machen doch auch so einen Gin für die.
Ja, stimmt.
Also da wären schon der eine oder andere, den man kennt aus der Region.
Ja.
Meine, wir sind ja auch, muss man mal sagen, Hannover ist ja relativ klein. Wir kennen ja auch durchaus den einen oder anderen Menschen.
Ja.
Sowohl privat als auch geschäftlich. Von daher glaube ich schon, dass du da den einen oder anderen treffen wirst. Bin ja gespannt, ob du irgendwas überraschst, wo du sagst, hätte ich nicht mehr gerechnet, dass ich die Person da sehe.
Ja, ich bin immer so einer, der dann sagt, ich gehe gerne zu sowas hin, weil meistens gehe ich nach Hause und sag, okay, die eine Veranstaltung, aber dann sage ich, diese 5 Minuten auf der Veranstaltung, die haben sich wiederum gelohnt, weil da war ein Gespräch dabei, das war wieder richtig geil, oder ich habe eine Person kennengelernt, mit der man zukünftig noch was machen kann. Also meistens lohnt sich sowas schon in irgendeiner Form. Also es jetzt einfach ausfallen zu lassen, hatte ich keinen Bock drauf, von daher.
Ist ja jetzt auch nicht so, dass du dafür erstmal 500 Kilometer fahren musst.
Nö, alles gut, alles gut. Bin ich mal gespannt drauf.
Ja, durch den TÜV.
Ich berichte.
Nice, okay, Leute, ich muss jetzt gleich einmal ins Gewächshaus gehen, bei mir drückt es schon wieder. Ja. Einmal begüllen das ganze Ding da. Gut, in dem Sinne,
schönes Wochenende.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Prenia
schönes Wochenende vor allen Dingen auch, ja, weil wir haben Freitag aufgenommen.
Ja, wir haben Freitag
aufgenommen. Ja, deswegen, ist klar.
Du sagst ja auch gleich, wenn wir das Intro aufnehmen, sagst du, alles klar, tschüss.
Ja, logisch.
Klar, logisch. Das ist, also, reingehauen.